Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Es ist ja immer wieder erfreulich, wenn man in eine Gemeinde wieder eingeladen wird, obwohl man schon mal da war. Ich war, glaube ich, 2017 und 2019 schon mal hier. Warum es jetzt so lange gedauert hat, dass ich wiederkommen durfte, weiß ich nicht. Ja. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Aber umso erfreulich ist, dass ich wiederkommen durfte. Und da gestern Abend manche keine Zeit hatten, oder gestern Nachmittag dachte ich, wir verlegen einfach manches auf jetzt und wir beschäftigen uns die nächsten anderthalb Stunden mit dem Thema von gestern. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ja. Also ich habe den Eindruck, gestern Abend war richtig gut, aber ich bin auch ein bisschen befangen, gebe ich ehrlich zu. Damit ihr so ein bisschen noch einen Einblick habt, was wir da gemacht haben drüben in der alten Druckerei, ist noch der große Büchertisch mit Büchern zum Thema Tod, Trauer, Sterben etc. Kann man sich gerne umschauen. Kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Es gibt auch ein einziges Buch zu kaufen. Das ist das, das ich geschrieben habe. Also dann muss ich schon nicht mehr so viele mit nach Hause nehmen. Können mich auch nachher gerne ansprechen, was da so für Bücher gibt und was da so liegt. Manche fragen sich vielleicht, Bitzer, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Das könnte daran liegen, dass mein Bruder Michael immer wieder mal auftaucht im Kreise der Freien Evangelischen Gemeinde. Er ist Bundessekretär und auch hier mit für Lörrach zuständig. Er hat mir heute Morgen geschrieben, sagt bitte herzliche Grüße. Wahrscheinlich sehen ihn manche vor mir, also bitte bestätigt ihm, dass ich gegrüßt habe, sonst kriege ich Stress. Ja? Also ich habe gegrüßt von meinem Bruder Michael. 11. März 2009. Weiß jemand, was damals war? Ging durch die Presse und hat, glaube ich, viele Menschen in Deutschland sehr beschäftigt. Ein sehr tragisches Ereignis, Amoklauf in Winnenden. Ein junger Mann, der aus welchen Gründen auch immer, man kann es im Nachhinein nicht mehr so ganz nachvollziehen oder man weiß es nicht genau, weil er sich selber dann auch umgebracht hat, hat an diesem Tag 15 Menschen getötet. Erst in der Schule, dann in einem Autohaus, eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Und es gibt dort in Winnenden eine Gemeinde, eine freie evangelische Gemeinde, die ihren Gottesdienstraum direkt am Weg zu diesem Schulgelände haben oder hatten, ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Und sie hatten nach diesem Amoklauf große Tafeln aufgestellt vor ihrem Gebäude, wo die Leute draufschreiben konnten, was sie beschäftigt. So Klagemauern. Und ich hatte dann Kontakt mit dem Pastor dort und ich sagte, du, wenn du irgendwie den Eindruck hast, es wäre hilfreich, ich würde kommen am Sonntag drauf, das war glaube ich ein Mittwoch, am Sonntag dann Gottesdienst, dann komme ich. Ich möchte mich gar nicht aufdringen oder mich wichtig machen, aber vielleicht ist es für dich eine Entlastung. Und er sagt, ja bitte komm und übernimm du die Predigt. Und ich habe an diesem Sonntag dort dann gepredigt, eine ähnliche Predigt wie heute, eine Predigt zum Thema dennoch glauben. Warum ich mitten in Ohnmacht und Verzweiflung an Gott festhalte. Und ich bin rechtzeitig dort gewesen und habe mir auch die Tafeln angeschaut, die da vor diesem Gebäude standen. Und die Tafeln waren vollgeschrieben, von oben bis unten, eng beschrieben, gab fast keinen Platz mehr. Und eigentlich waren es zwei Aussagen, die drauf standen. Unterschiedlich formuliert. Aber schlussendlich zwei Aussagen und das eine war, warum? Mit großem Fragezeichen. Und das andere war, Gott, wo warst du? Ich weiß nicht, ob du diese Fragen kennst. Die Frage nach dem Warum. Und die Frage danach, wo Gott denn ist. Vielleicht kennst du es aus deiner Vergangenheit, vielleicht steckst du gerade mittendrin und bist trotzdem gekommen heute Morgen. Ich finde es großartig, miteinander Gott zu loben und ich danke euch, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich danke euch auch von der Musik ganz großartig, hat mich sehr bewegt, das miteinander zu tun. Aber es ist doch viel leichter mit der großen Menge, wenn da viele andere mitsingen, zu singen, Gott, du bist vollkommen gut und Gott, du liebst mich und ich bin von dir geliebt und du bist ein guter Vater. Kannst du das auch zu Hause singen? Ich kann es oft nicht. als mir wahnsinnig schwer fällt. Weil ich von diesem liebenden Gott in dem Moment vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel spüre und erlebe. Weil er oft so weit weg ist oder sich so weit weg anfühlt. Warum? In frommen Kreisen hört man dann immer wieder, du sollst nicht warum fragen, du sollst wozu fragen. Weil Gott will dir da irgendwas mit zeigen. Ganz ehrlich, das ist das ganze grün angestrichen. Das ist genauso Quatsch. Und die, die die Frage nach dem Warum stellen, wissen eigentlich schon, es gibt keine Antwort. Aber ich sage immer, lass die Leute wenigstens doch die Frage stellen. Gib ihnen den Raum, wo sie diese Frage stellen dürfen. Und hau ihnen nicht gleich was um die Ohren und sag, ja, das darfst du nicht und du musst aber Gott vertrauen und so weiter. Oder du musst eben fragen, was will Gott dir damit zeigen? Letztes Jahr im Mai ist ein Bekannter von mir tödlich verunglückt. Sehr tragisch. Ich war bei der Abschiedsfeier dabei, danach beim Kaffee trinken. Und dann hat einer berichtet und hat erzählt, ein sehr enger Freund von ihm, und hat gesagt, was er ihm bedeutet und wie sehr er darunter leidet, dass er gestorben ist, und hat ein bisschen aus ihrer Freundschaft erzählt. Es war sehr bewegend. Und aus meiner Sicht hat er das dann dadurch kaputt gemacht, dass er am Schluss noch sagte, er ist für mich nicht an einem Unglück gestorben, es war der gute Plan Gottes. Und ich sage zu meiner Frau, jetzt musst du mich festhalten, weil jetzt gehe ich gleich nach vorne, der kriegt jetzt eine Runde Gesichtsapplaus. Ich war so böse, ich war so zornig, wie man sowas sagen kann, dass es der gute Plan Gottes sein soll, dass ein Mensch auf einer Spendenwanderung von Missionswerk tödlich verunglückt. Was soll denn daran bitte der gute Plan Gottes sein? Wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal gelingt es, merken wir, dass es auf diese Fragen, Gott, wo warst du und warum, keine schnellen Antworten gibt. Und dann gilt es, Ohnmacht und Trauer auszuhalten. Und das macht keinen Spaß. Wenn wir sprachlos sind, sollten wir nicht versuchen, irgendwie was zu sagen, auch wenn die Versuchung groß ist, sondern schweigen. Alles andere ist lieblos und oft verletzend. Es gibt auch kein billiges, du musst eben Gott vertrauen und dann ist alles wieder gut. Nein, und es hilft auch nicht, einem trauernden Menschen Bibelverse um die Ohren zu hauen. Ich bin sehr von der Botschaft der Bibel überzeugt, bitte nicht falsch verstehen. Aber einem Menschen in großer Not einfach irgendwelche Verse um die Ohren zu hauen, der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Da könnte ich mit Verlaub gesagt kotzen. Ich finde es total lieblos. Weil diesem Menschen mangelt es gerade an ganz viel. Meine erste Frau Andrea ist 2008 verstorben und ich habe diese Nachricht per E-Mail verschickt. Ging alles sehr schnell. Sie war 37 Jahre alt, 10 Tage nach ihrer Diagnose ist sie gestorben. Unser Jüngster wurde 10 Tage später 2 Jahre alt. An seinem Geburtstag ist dann mein Vater gestorben. Meine Mutter war schon tot. Und ich habe diese Nachricht per E-Mail rausgeschickt, Andrea ist gestorben. Die erste Nachricht, die ich zurückbekommen habe, war von einem, der mir schreibt, Stefan, uns müssen alle Dinge zum Besten dienen. Schwierig. Ja, ist ein Bibelvers, Römer 8, 28, ich weiß. Falscher Zeitpunkt. Hat mich nicht getröstet. Hat mir nicht geholfen. Später sagte mal jemand zu mir, Stefan, weißt du, wenn Andrea nicht gestorben wäre, könntest du heute die Trauernden nicht begleiten und könntest du deine Arbeit nicht tun. Und dann sage ich, dir ist schon bewusst, dass der Preis relativ hoch ist, oder? Du sagst gerade, Andrea musste sterben, damit ich Trauernde begleiten. Ja, so habe ich es nicht gesagt. Dann sage ich, doch, genau so hast du es gesagt. Da hat wieder jemand versucht, einen Grund zu finden, warum was Schreckliches passieren musste. Ja, ich bin inzwischen versöhnt damit. Versöhnt mit der Tatsache, dass Andrea nicht mehr da ist. Und ja, ich bin dankbar dafür, dass ich wieder verheiratet bin. Unser Nachbar gegenüber hat immer gesagt, meine jetzige Frau hat sich geopfert. Ich habe ihn nie gefragt, ob er meint wegen der Kinder oder wegen mir, aber mal offen gelassen. Großartig. Und trotzdem ist Andrea noch tot und trotzdem verstehe ich es bis heute nicht und trotzdem finde ich es bis heute schrecklich. Warum stirbt eine Mutter von 4 Kindern zwischen 2 und 10 im Alter von 37? Warum? Und ich begleite seitdem ganz viele Menschen mit vielen Schicksalsschlägen. Bin unter anderem im Ehrenamt auch noch Notfallseelsorger. Da siehst du manchmal Sachen, die willst du nicht sehen. Und du fragst dich regelmäßig, warum? Was soll das? Eine wichtige Aussage in der Ausbildung zum Notfallseelsorger hieß damals, mach die Ohnmacht zu deinem Freund. Und das macht keinen Spaß. Keiner von uns mag ohnmächtig sein. Keiner von uns mag hilflos sein. Und doch sind wir es doch, sind wir mal ehrlich, ganz oft angesichts von Schicksalsschlägen, angesichts von Not und Elend, nicht nur in der weiten Welt oder in der Ukraine oder in Syrien oder in Israel oder wo auch immer die großen Krisenherde sind, sondern auch in unserem Umfeld. Und es gibt ganz wenig Familien, wo es nicht irgendwelche Probleme gibt. Gibt da dieses Sprichwort, unter jedem Dach ein Ach. Da ist was dran. Dann sind wir sprachlos und hilflos und ohnmächtig. Und ich sage immer, ich bin auch kein Profi. Ich kann auch nicht mit Leid und Not und Trauer einfach so umgehen und tralala und juppidi und wird schon wieder. Nein, der Unterschied ist vielleicht manchmal, dass ich mir meiner Ohnmacht bewusst bin und dass ich mir dann die Sprüche spare. Und dass es keine, da muss man halt gibt. Da musst du halt glauben, da musst du halt ein bisschen mehr beten, da musst du halt Gott vertrauen oder Loblieder singen oder mehr Bibel lesen oder sonst irgendwas. Und dann wird es schon wieder. Nein, das ist Quatsch. Das funktioniert einfach ganz oft nicht. Die Freunde von Hiob, der innerhalb kürzester Zeit sehr viel Schlimmes erlebt hat, sind da ein wertvolles Vorbild, zumindest am Anfang. Ich lese Hiob 2, ab Vers 11. Hiob hatte 3 Freunde, Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach und Zophar aus Naama. Als sie von dem Unglück hörten, das über ihn hereingebrochen war, vereinbarten sie, Hiob zu besuchen. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Schon von weitem sahen sie ihn, aber sie erkannten ihn kaum wieder. Da brachen sie in Tränen aus, sie zerrissen ihre Kleider, schleuderten Staub in die Luft und streuten ihn sich auf den Kopf. Dann setzten sie sich zu Hiob auf den Boden. 7 Tage und 7 Nächte saßen sie da, ohne ein Wort zu sagen, denn sie spürten, wie tief Hiobs Schmerz war. Wow. 7 Tage und Nächte die Klappe halten. Ich weiß nicht, wer von uns das so könnte. Weil es nichts zu sagen gab, weil die Worte gefehlt haben, weil das so schwer war. Es wurde allerdings noch schwerer, zumindest für Hiob, als die Freunde dann anfingen, Erklärungen zu suchen, warum Hiob das alles erleiden musste. Und dann sind wir wieder bei diesem Wozu? Was will Gott dir damit zeigen und warum ist das alles so? Lass stecken. Wir wissen es ganz oft nicht. Es ist ein bisschen zu groß für uns. Dann versuchen wir es doch erst gar nicht. Aber genau das erlebe ich ganz oft. Wir alle, zum Ehrlich, sind sprachlos, wenn wir von schlimmen Situationen aus unserem Umfeld hören. Und ich gehöre auch dazu. Wenn ich zum Unglücksfall komme, dann bleibt mir oft die Spucke weg, wo ich denke, wow, jetzt habe ich schon viel erlebt, aber das toppt alles. Bei der Abschiedsfeier von Andrea waren ungefähr 800 Leute da. Und viele haben danach gesagt, Stefan, wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Dachte ich, oh, gut, du hast was verstanden. Dummerweise waren das die, die nachher am längsten geredet haben. Und zwar nicht nur Sinnvolles. Was soll ich sagen? Was soll ich machen? Was soll ich lieber lassen? Ich sage immer, wenn es eure Beziehung hergibt, nimm den anderen in den Arm und sei da. Halt's mit aus. Alle Worte sind schwierig und helfen nicht weiter. Auch das war ein entscheidender Satz in meiner Ausbildung zum Notfallseelsorger und ein prägender Satz für meine Arbeit in der Trauerbegleitung. Qualifiziert die Klappe halten. Nicht weglaufen. wie es ganz viele tun, wenn sie trauernde Menschen sehen. Nicht die Straßenseite wechseln. Nicht irgendwann mal den Kontakt einstellen und nicht mehr anrufen. Ich höre das so oft, dass Trauernde von anderen zu hören bekommen, du, wenn irgendwas ist, dann meld dich. Den Satz könnt ihr euch sparen. Der Trauernde meldet sich nicht. Der hat nämlich gar nicht die Kraft dazu. Eine Frau sagte mal zu ihrer besten Freundin, die gerade ihren Lebensgefährten verloren hat, wenn du wieder die Alte bist, dann meldest du dich wieder. Da friert es mich bis heute. Nein, die sind nicht mehr die Alten. Nein, die haben nicht die Kraft, sich zu melden. Deshalb melde du dich. Eine Frau hat mir mal erzählt, ihre Freundin hat zu ihr gesagt, du, ich rufe jeden Abend um 18 Uhr an. Wenn du willst, geh ran. Wenn nicht, lass klingeln. Aber verlass dich drauf, ich rufe am nächsten Tag wieder an, egal ob du abgenommen hast oder nicht. Und am nächsten Tag wieder, und am nächsten Tag wieder, und am nächsten Tag wieder. Wie großartig, wenn es solche Menschen gibt. Wenn irgendwas ist, ruf an, melde dich. Das ist Quatsch. Der meldet sich nicht, der hat nicht die Kraft. Das heißt, melde du dich, bleib dran. In meiner subjektiven Wahrnehmung kriegen Trauernde zurzeit ungefähr 3 Monate zugestanden, in denen sie traurig sein dürfen, wo schlimm ist. Und nach 3 Monaten gucken die Leute so innerlich auf die Uhr und sagen, aber jetzt ist doch langsam wieder gut, oder? Also jetzt ist schon so lange her. Nach 3 Monaten hat er noch gar nicht verstanden, was eigentlich passiert ist. Wer ruft nach einem Jahr nochmal an? Wer meldet sich denn zum Todestag? Wer meldet sich beim Geburtstag des Verstorbenen? Im ersten Jahr vielleicht noch jemand, im zweiten Jahr fast niemand mehr, im dritten Jahr keiner. Ja, das Leben der anderen geht weiter. Der Alltag holt sie ein und irgendwann gerät so ein bisschen in den Hintergrund, dass da was Schlimmes passiert ist. Der Alltag der Betroffenen steht auch nach 2 Jahren noch Kopf. Natürlich sortieren die sich. Natürlich muss man irgendwie gucken, wie man weiter vorankommt. Der Alltag meines Nachbarn, der Alltag meiner Tante, der Alltag von anderen Leuten hat sich damals 2008 nicht wirklich verändert, dadurch, dass Andrea gestorben ist. Mein Alltag und der meiner Kinder stand komplett Kopf, weil ich nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist, weil ich nicht mehr wusste, Männlein oder Weiblein, was mache ich denn eigentlich hier, wie soll das alles gehen? Und dann sagen Leute zu mir, Stefan, was du da machst, das könnte ich nicht. Ich sage, ja, toll, ich kann es auch nicht. Aber habe ich eine Alternative? Und wenn man es mal ganz gnadenlos auf den Punkt bringt, muss man sagen, Menschen mit extremen Schicksalsschlägen haben genau 2 Möglichkeiten. Das eine ist, mit ein bisschen Kraft, das vielleicht manchmal da ist, irgendwie versuchen weiterzumachen. Die zweite Alternative, und das ist die einzige Alternative, die es dazu gibt, ist sich umbringen. Und das ist keine wirklich gute Idee. Ich kenne allerdings ganz wenig Trauernde, die nicht irgendwann mal an Suizid gedacht haben. Und ich gehöre auch dazu. Ich hatte zum Glück noch ein bisschen Restfunken Verantwortung für meine Kinder. Und ich dachte, vielleicht keine so ganz gute Idee, wenn jetzt gerade die Mama tot ist, wenn ich auch noch gehe. Aber ich habe dran gedacht, weil ich mich gefragt habe, was das eigentlich alles soll. Und dann bringt es mir gar nichts, wenn mir irgendjemand Bibelverse um die Ohren haut. Gar nichts. So gut gemeint sie auch sind. Was mir geholfen hat, waren Leute, die da waren. Leute, die mit ausgehalten haben. Das Tröstlichste, was ich damals in dieser Zeit gehört habe, war ein Freund, der zu mir sagte, Stefan, ich kenne niemanden, dem so dreckig geht wie dir. Warum war das tröstlich? Weil jemand meine Not anerkannt hat. Weil ich plötzlich nicht mehr der Einzige war, der dachte, das ist doch alles, weiß nicht, das wird übertragen, gell, und aufgenommen. Darf man Scheiße sagen im Gottesdienst? Darf man? Da hat jemand genickt, okay, das ist doch Scheiße, was hier gerade passiert. Und zwar ganz große. Alle Ratschläge, alle Sprüche, die man so hört, versuchen immer, das ein bisschen weniger schlimm zu machen. Die Zeit heilt alle Wunden, das Leben geht weiter, du bist ja noch jung, du kannst ja noch mal heiraten, bla bla blub. Wenn da ein Kind stirbt, heißt es, naja, dann kriegt er halt noch mal eins. Als ob das ein Ersatz wäre. Warum können wir nicht anerkennen, dass es wirklich schlimm ist, was manche Menschen erleben? Ich bin nach vielen Jahren der Begleitung von Trauernden der Überzeugung, ich kann andere mit Worten nicht trösten. Aber, und das ist die gute Nachricht, es gibt einen Tröster. So wird der Heilige Geist in der Bibel genannt. Jesus hat es zu seinen Jungs am Ende seines Lebens gesagt, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer oder Tröster geben, der für immer bei euch sein wird. Johannes 14. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ich werde euch nicht, und das finde ich so großartig, ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Wir haben vorhin gesungen von diesem liebenden Vater. Was für ein schönes Bild. Aber viele Menschen tun sich damit schwer, weil sie keinen liebenden Vater erlebt haben. Weil es daheim nicht liebevoll zuging. Weil sie eher wie Waisen aufgewachsen sind. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch, indem ich meinen Geist schicke. Was ist die Aufgabe des Geistes? Er soll uns an Gottes Wort in Zusagen erinnern, an das Leben und Wirken von Jesus. Und genau das ist das, was wir brauchen. Dass wir neben unsere oft so schrecklichen Schicksale und Herausforderungen die ewigen Wahrheiten Gottes stellen, auch wenn sich diese komisch oder manchmal furchtbar weit weg anfühlen. Paulus schreibt es der Gemeinde in Rom, Römer 15, Vers 4 folgende. Alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unsertwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt und getröstet werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung, aller Trost und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für einen Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Und immer wieder sagt uns die Bibel an ganz unterschiedlichen Stellen, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, wenn es dir dreckig geht, dann gibt es keine Kopfhochparolen und kein das wird schon wieder und das Leben geht weiter und stell dich nicht so an und anderen geht es doch noch viel schlimmer. Sondern wenn wir dazu ermutigt und herausgefordert, schaut auf Jesus. Hebräerbrief, weil wir einen großen hohen Priester haben, wollen wir entschlossen an dem Bekenntnis zu ihm festhalten. Wir wollen voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und in Hebräer 12, Vers 2 heißt es, wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus selbst ist das beste Beispiel dafür, dass nicht immer alles glatt läuft. Dann höre ich immer wieder, du musst halt richtig glauben und dann segne dich Gott. Was für ein Quatsch. Und ich bin froh, dass es in der Bibel ganz viele Berichte von Menschen gibt, die richtig geglaubt haben, was auch immer das bedeutet. Also richtig glauben wird dann je nachdem definiert, wie viel Bibelverse du liest oder wie viel Gebete du sprichst und ob du so schön Klavier spielen kannst wie der Michael, wo wahrscheinlich manche von uns scheitern werden, oder was auch immer. Oder ob du auf Knien betest, weil das ist besonders heilig, oder die Hände hebst oder sonst irgendwas. Das ist doch Quatsch. Ja, natürlich, beten und Bibel lesen und Gottesdienste besuchen und mit anderen teilen, großartige Sachen werden wir dazu aufgefordert. Aber da heißt nirgends, wenn du das machst, dann passiert dir nichts Schlimmes. Habe ich noch nie gelesen in der Bibel. Weiß nicht, wo Leute das herkriegen. Vielleicht so ein bisschen Altes Testament, ja, die gottesfürchtigen Menschen, die wurden dann reich gesegnet. Neues Testament, nicht mehr wirklich. Dann werden wir dazu aufgefordert, dass wir unseren Blick eben nicht nur auf unsere Wirklichkeiten richten. Und die sind manchmal furchtbar und manchmal kaum auszuhalten, sondern dass die Bibel sagt, es gibt noch eine andere Wirklichkeit. Und stell die zumindest mal daneben. Ich habe selber damals an der Abschiedsfeier von Andrea ein paar Worte an die Trauergemeinde gerichtet und gesagt, verschiedene Wirklichkeiten bestimmen gerade unser Leben und die eine ist so schrecklich, dass sie nicht zu Ende denken kann. Was es bedeutet, dass Andrea nicht mehr da ist, kann ich noch gar nicht fassen und schon gar nicht in Worte kriegen. Aber es gibt noch, und das habe ich damals so erlebt, eine andere Wirklichkeit, die ich auch als sehr real erlebe, nämlich die Wirklichkeit Gottes. Ich hätte aufgehört zu glauben. Ich hätte aufgehört zu beten. Ich habe zu Gott gesagt, weißt du was, du kannst mich mal. Ein Jahr lang habe ich es durchgezogen. weil es mir zu viel war, weil ich sage, hey, was ist das mit diesem liebenden Gott und mit diesem, was da alles in der Bibel steht? Ich erlebe nichts davon. Es wird jeden Tag schlimmer. Da haben Leute gesagt, wir beten für euch. Ich sage, das könnt ihr machen, ich kann euch ja nicht dran hindern. Aber es wird trotzdem schlimmer, jeden Tag. Und so war es auch. Und dann ist mir Gott neu begegnet, mit seiner Wirklichkeit. Und das nicht, weil ich so ein toller Glaubensheld war oder weil ich so toll geglaubt habe oder so sehr auf ihn vertraut habe. Nein, da war gar nichts mehr. Er ist mir neu begegnet. Warum? Aus Gnade. War pure Gnade. Und ich habe was von Gottes gnädigem Herzen erlebt. Psalm 123, Vers 2 heißt es, unsere Augen sehen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig werde. In Hebräer 11, Vers 1 wird gefragt, was heißt denn eigentlich Glauben? Wie definieren wir Glauben? Da kommen wir sicherlich zu unterschiedlichen Definitionen und gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, gar keine Frage. Dort heißt es, der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Die sichtbaren Dinge sind sehr wirklich, oftmals zu wirklich und zu erdrückend und zu schmerzhaft und zu hoffnungslos. Und dann gibt es da noch die Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge, die Wirklichkeit Gottes. Und deshalb heißt Glauben für mich ganz wesentlich und zentral, mich auf Jesus ausrichten und immer wieder mir diese Wirklichkeit Gottes daneben zu stellen. Da geht es nicht darum, dass ich das glaube und dass ich dann in Jubel ausbreche und Gott anbete und so, aber dass ich es mir zumindest mal daneben stelle und sage, ich merke zwar gerade nichts davon, aber ich möchte es mir zumindest mal angucken. Und meinen Blick immer wieder auf den richten, der da am Kreuz vor uns hing. Und der am Kreuz übrigens auch gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der diese Gottesferne selber erlebt hat. Der also durchaus weiß, wie es uns da geht. Und dieser Jesus bereitet eine Wohnung für uns vor, hat er gesagt. Fand ich so schön, jemand hat mal gesagt, wenn Gott die Erde in 6 Tagen so wunderbar geschaffen hat, wie fantastisch muss es dann im Himmel sein, wenn er schon seit 2000 Jahren dran baut? Krass, oder? Und dann hören wir von diesem Himmel, von diesem neuen Himmel, von dieser neuen Erde, von diesem himmlischen Jerusalem. Und wir merken, Johannes beschreibt uns das so ein bisschen in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, dass ihm eigentlich die Worte ausgehen, dass er nicht so richtig weiß, wie er das beschreiben soll, weil es gar keine Beschreibung dafür gibt. Das ist zu groß, das ist zu gewaltig, das ist zu wow. Und dann, aber erst dann heißt es, wird es kein Leid mehr geben. Keine Schmerzen, kein Geschrei, keine Krankheiten. Keinen Tod. Und dann, und das ist für mich so ein großartiger Gedanke, ich bin ja durchaus gerne manchmal ein bisschen naiv, dann hat Gott, wahrscheinlich hat er ein frisches Taschentuch, wahrscheinlich auch ein Stofftaschentuch, oder ich weiß nicht, wie das dann aussehen wird. Wenn ich da hinkomme in diesen Thronsaal Gottes, wie Johannes das beschreibt, dann sitzt Gott da auf seinem Thron und sagt, Stefan, du bist hier, check ein, schön, dass du da bist, komm her. Und da darf ich zu Gott auf seinen Schoß sitzen und er zieht sein göttliches Taschentuch aus seinem Gewand und dann trocknet er die letzten Tränen. Aber erst dann. Das heißt eben auch, bis zum Schluss wird noch geweint. Bis zum Schluss gibt es noch Anlass für Trauer. Und erst dann ist es vorbei. Also sparen wir uns doch diese Sprüche, du musst richtig glauben und dann ist hier alles tutti. Das ist doch Quatsch. Steht nirgends in der Bibel. Es kommt der Tag, an dem alles Trauern, alles Leid, alle Not aufhören wird. Auf was konzentrierst du dich? Auf deine Wirklichkeit? Ist nachvollziehbar. Weil es manchmal wirklich schrecklich ist. Oder gelingt es dir hin und wieder auch mal, die andere Wirklichkeit daneben zu stellen? Und dann können wir uns an diesen Gott allen Trostes wenden, Ich muss Gott nicht daran erinnern, aber mir tut es vielleicht manchmal ganz gut, zu sagen, du hast doch gesagt, du bist der Gott des Trostes. Jetzt wäre gerade ein guter Zeitpunkt. Jetzt könnte ich es gerade ganz gut gebrauchen. Mal so eine göttliche Umarmung. Und wie umarmt Gott? Hab selten eine Hand Gottes vom Himmel fahren sehen. Gott gebraucht doch dich und mich, oder? Um andere zu trösten, um andere in den Arm zu nehmen, um anderen Gutes zu tun. Manchmal ganz unbewusst. Ich finde es so beeindruckend, wie das immer wieder in der Bibel vorkommt, zum Beispiel die Freunde des Gelähmten. Die waren ja komplett durchgedreht. Wenn man die Geschichte mal liest, da war ihr Kumpel, lag da irgendwie auf seiner Matte und konnte sich nicht bewegen. Die haben gehört, da ist Jesus in der Nähe. Hey, der Jesus, der kann uns helfen. Wir gehen da hin. Oh, ist alles voll. Was machen wir denn jetzt? Viele hätten wahrscheinlich gesagt, gut, gehen wir wieder heim. Probieren wir es anders mal. Die haben gesagt, nee, das ziehen wir jetzt durch. Und dann sind sie aufs Dach geklettert, haben das Dach aufgebuddelt, kaputt gemacht. Wahrscheinlich gab es damals noch keine Photovoltaik, also ging nicht ganz so viel kaputt. Aber auf jeden Fall haben sie ein Loch gegraben, haben den da runtergelassen und gesagt, hier, Jesus, mach mal. Wie kam der Gelähmte dahin? Der ist da nicht hinmarschiert. Der wurde dahin getragen. Weil Gott die Freunde benutzt hat, den Freund zu Jesus zu tragen. Und Gott will auch dich und mich benutzen, andere zu Jesus zu tragen. Anderen Trost zu spenden. Und das kann manchmal ganz praktisch sein. Ich sage immer, der Umgang mit Trauernden ist gar nicht so schwierig. Du musst dem nämlich nicht die Welt erklären. Du musst auch nicht dem erklären, warum das jetzt passiert ist. Du musst einfach nur da sein und ihn praktisch unterstützen. Winterreifen schon gewechselt? Sommerreifen schon drauf? Hast du einen Trauernden in der Nähe, der das vielleicht gerade nicht schafft, dem das gerade zu viel ist? Dann ruf doch an und sag, du, hast schon Reifen gewechselt, ich mach's für dich. Hat mit Trauer zunächst mal gar nichts zu tun. Aber was merkt der andere? Ich bin nicht vergessen. Da kümmert sich jemand, da denkt jemand an mich. Da nimmt mich jemand mit. Dann musst du ihm nicht erklären, was du jetzt denkst und was Gott da jetzt alles gerade etc. Lass stecken, wechsel die Winterreifen. Und Gott hat dich benutzt, um jemanden zu trösten. Und da gibt es viele andere Beispiele, sei das Steuererklärung, sei das ein Einkauf, sei das ein Rasenmähen, sei das, was auch immer die Kinder betreuen, sei das die Sprudel vorbeibringen. Irgendwas hilft praktisch. Lass dich von Gott benutzen, um andere zu trösten. Der Asaf ist fast durchgedreht. Der war am Ende. Am Ende seines Lateins, am Ende seines Glaubens, am Ende seiner Perspektiven, weil er gesehen hat, wie gut es den Menschen ging, die ohne Gott gelebt haben. Und er hat gesagt, was soll das? Denen geht's so gut, die sind so reich beschenkt und mir geht's so dreckig, obwohl ich doch an Gott glaube. Kommt dir das bekannt vor? Hast du auch schon mal gedacht? Und dann hat er sich überlegt, ob das mit dem Glauben überhaupt was bringt, ob sich das lohnt, ob sich das in irgendeiner Art und Weise auch mal auszahlt. Wozu glaube ich überhaupt, wenn dann doch so schreckliche Dinge passieren? Kommt dir das bekannt vor? Mir schon. Psalm 73, Vers 13. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Puh. Was soll das dann überhaupt mit diesem Glauben? Vers 16 geht es weiter. Als er versucht, dich zu begreifen, warum das dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht, aber es war viel zu schwer für mich. Und dann sind wir wieder bei dem, dass wir irgendeine Begründung suchen, warum geht es dem einen schlecht und dem anderen nicht. Da ist in der Familie ein Kind gestorben, da kommt so ein Superfrommer daher und sagt, naja, es ist kein Wunder, dass das Kind gestorben ist, da ist eben auch Sünde in eurem Leben. Da könnte ich schreien, wenn ich sowas höre. den möchte ich schütteln. Ich bin sonst ein sehr friedliebender Mensch, aber da gibt es wirklich eine Runde Applaus. Lass stecken, es gibt für vieles keinen Grund. Nein, es ist nicht der gute Plan Gottes, dass Menschen leiden. Das ist Teil unserer Welt, dass Schlimmes passiert. Das war am Anfang nicht so im Garten Eden, das ist am Schluss nicht so im Himmel. Aber dazwischen ist es so, dass Schlimmes passiert, ohne dass es dafür einen Grund gibt. Naja, du hast dich halt falsch verhalten, ja Benni, so wie du drauf bist, ist auch kein Wunder, dass dir schlecht geht. Stopp! Und andersrum, nur weil es einem gut geht, heißt es nicht, naja, du bist eben von Gott gesegnet, du hast dich halt immer richtig verhalten. Nein! Und dann kam für Asaf die Wende. Vers 17, schließlich ging ich in dein Heiligtum und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Auf Menschen, hat Asaf festgestellt, auf Menschen, die ohne Gott sterben, wartet nicht der Himmel oder die Herrlichkeit. Und dann schreibt er weiter, Vers 21, Psalm 73, als mein Herz verbittert war und ich mich tief fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche, für immer. Wow. Nein, Menschen, die an Gott glauben, sind nicht von schrecklichen Ereignissen verschont. Nein, Christen geht es nicht immer gesundheitlich oder finanziell gut. Und nein, das heißt auch nicht, dass wir nicht traurig sein dürfen, wenn jemand stirbt. Sei doch froh, dem geht es jetzt gut. Andrea ist doch jetzt erlöst, die ist doch jetzt bei Jesus. Ich sage, ja, das gönne ich ihr auf dem Herzen. Mir geht es dreckig. Wir trauern in aller Regel nicht wegen der Verstorbenen, sondern wegen uns. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Lasst euch das bitte nicht ausreden. Diejenigen, die an Jesus geglaubt haben und schon gestorben sind, die sind zu Hause angekommen. Wir noch nicht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Heißt es in einem Lied, das mich immer wieder sehr bewegt. Aber wir sind da noch nicht. Und das ist auch eine der unsichtbaren Wirklichkeiten, die wir neben die sichtbare stellen können. Auch wenn sie oft die so traurige und schwer sichtbare Wirklichkeit nicht gleich leichter macht. Aber ich habe was, was ich daneben stellen kann, was sagt, und das stimmt auch. Gott und seine Zusagen, seine Versprechen, seine Verheißungen ändern sich nicht und mit ihm seine Liebe, sein Erbarmen, seine Erlösung, sein Trost, er bleibt der gleiche. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und deshalb wünsche ich mir für uns alle diesen Dennoch-Glauben des Asaf. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Psalm 73, 23. Und ich wünsche uns Freunde, die uns in Zeiten, wenn wir das selbst nicht fassen und glauben können, in Zeiten, in denen Jesus so unendlich weit weg ist, zu ihm tragen. Und ich wünsche uns, dass wir für andere solche Freunde sind, dass wir uns die Sprüche sparen und da sind, dass wir uns von Gott gebrauchen lassen, um Menschen zu trösten. Ich lade ein zu ein paar Augenblicken der Stille.
gerne entlasse ich euch jetzt mit dem guten Segen Gottes und steht doch dazu auf. Der liebende Gott, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.